Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Denise, ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Einladung, Alina. Ich freue mich auch sehr.
Ich stelle dich mal kurz vor. Mhm. Denise Steiner, du bist seit kurzem Leitung der digitalen Kommunikation bei A1 Telekom und verantwortest auch die digitale Strategie für einen der größten Telekom-Marken im Dachraum. Ist das korrekt?
Ja.
Aber wie du dorthin gekommen bist, ist ja eigentlich auch spannend, weil du warst selber mal Bloggerin.
Genau.
Du warst Social Media Managerin, Senior Content Consultant, du kennst die Creator-Seite, du kannst die Agenturperspektive und die Markenrealität. Und deswegen bist du die perfekte Gesprächspartnerin für heute, weil wir reden darüber, was Influencer-Marketing kostet und warum es das kostet, was es kostet. Aber wir starten mit so ein bisschen einer kleinen Einstiegsfrage. Ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass du selber viel auf Social Media bist, natürlich viel zu Inspirationszwecken.
Natürlich, alles beruflich.
Gibt es einen Trend, den du gerade liebst und gibt es einen, den du hasst?
Ich fand, der ist jetzt gerade schon wieder vorbei, aber ich fand diesen 2016 versus 2026 Trend sehr cute, weil 2016 ein bisschen eine Zeit lang her und ja. Es war aber dann trotzdem schön, weil es halt sehr unaufgeregte Postings und Fotos waren und halt überhaupt nicht glatt gebügelt und überhaupt nicht so professionell, wie es jetzt ist. Und ich sage nicht, dass das nicht gut ist per se, aber es ist ein netter Vergleich nochmal gewesen.
Es war so ein Walk down Memory Lane.
Genau. Und ich finde es einfach so cute. Ich bin da eh immer so neugierig bei anderen Menschen, weil eben da ein bisschen einen Blick darauf werfen zu können, um mal zu sehen, woher die auch kommen und wie das auch noch vor 10 Jahren war.
Darf man nicht sagen. Wie die in unseren Augenbrauen waren.
Ja.
Ja. Und einer, der dich nervt?
Einer, der mich nervt, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin sehr schnell dann auch genervt von Trends, wenn sie so richtig Fahrt aufnehmen, was dann immer ein bisschen schwierig ist. Nein, wobei, das ist jetzt vielleicht sogar ein bisschen hart. Ich habe wie sehr viele die Pinguin-Story geliebt, aber dann haben sich alle Unternehmen auf das Ding raufgesetzt. Und es gab so ein, zwei, die haben es gut gemacht.
Ja.
Und jetzt finde ich es schon wieder ein bisschen zu anstrengend, weil jetzt kommen noch teilweise Postings in meinen Feed rein, wo die Pinguin-Story drauf ist. Und jetzt denke ich mir so, nein, Freunde, es ist vorbei und emotional nicht mehr so aufgeladen.
Let it go.
Okay. Wie der Pinguin.
Alright, dann starten wir gleich mal rein in Zahlen, Daten, Fakten. Influencer-Marketing wird aktuell auf ein Volumen von 24 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit einem jährlichen Wachstum von circa 15-20% oder einem erwarteten Wachstum. Wenn wir jetzt Influencer-Marketing aber ganz nüchtern betrachten, welche Rolle spielt's oder sollte es aus deiner Sicht im digitalen Marketing-Mix spielen?
Du hast das gerade selber sehr gut eigentlich eingebracht mit der Frage, es sollte ein Teil des Mix sein. Es ersetzt keine Strategie. Es ersetzt keine gute Performance-Strategie, vor allem nicht. Das kann supporten. Und dann kommt es auch ein bisschen drauf an, wo liegt denn der Fokus? Was sind denn die Ziele dahinter? Weil was meiner Meinung nach nie funktioniert, ist, wenn ich jetzt einfach, sage ich jetzt sehr salopp, schnell mal 2-3 Kooperationen mit irgendwelchen InfluencerInnen mache und ich keine Überlegung dahinter habe und das nicht in denselben Topf einzahlt wie alle anderen Strategien halt auch, also wie die generelle Brand- oder Markenstrategie oder Positionierung, wie die Social-Media-Strategie oder die Paid-Media-Strategie. Es sollte halt davon Teil sein, damit es das supporten kann und man kann sich jetzt keine Wunder erwarten, vor allem wenn man dann nur auf das Pferd setzt.
Wir hatten in der Folge 2 die Bettina von Waterdrop bei uns und da ging es auch ganz viel um Return on Invest oder Return on Ad Spend und die hat auch gesagt, für sie ist die oberste Frage immer nach dem Ziel und darauf basiert in Wahrheit ja alles. Das heißt, das würdest du auch so unterschreiben.
Genau so.
Du hast ja auf Agenturseite gearbeitet, du bist jetzt auf Unternehmensseite, du hast ja wirklich alles so ein bisschen durchgespielt. Wenn jetzt jemand aus dem Chief Marketing Officer zu dir kommt und sagt, wir haben 100.000 Euro für Influencer Marketing, was sind so die ersten Fragen, die du stellst, bevor ihr überhaupt darüber redet, wen buchen wir? Weil ich gefühlt ist immer ganz schnell die Frage nach, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen und wir wollen mit der und der Influencerin zusammenarbeiten. Aber eigentlich braucht sie da, finde ich, immer ein bisschen Vorarbeit, bevor wir überhaupt darüber reden, wen wir wofür einbuchen. Wie gehst du sowas an?
Also wenn das wirklich dann die Frage ist, dann würde ich auch dazu erstmal gegenfragen, was ist denn das Ziel dahinter, was ist die Kampagne, was ist die Story, was ist das Produkt, in welchem Zeitraum machen wir. Also eigentlich alle Fragen, die ich auch bei einer, ich sage jetzt mal, normalen Kampagne oder bei einer anderen Kampagne, bei generell einer Werbekampagne stelle. Mhm. Und
das heißt, die Frage nach dem Ziel, die Frage nach der Zielgruppe wahrscheinlich.
Ja, absolut.
Die Frage nach dem Produkt oder der Dienstleistung, je nachdem, Kampagnenzeitraum.
Ja, absolut. Also gut, das Gesamtbudget haben wir mit 100.000, aber ist davon auch etwas Media? Ist das rein das Influencer-Innenbudget? Ist das Budget für die Agentur? Wer macht die Kreation davon? Wollen wir auch das von der, die Influencerin bekommen? Oder gibt es eine übergeordnete Kampagne, wo das auch reinfließen soll? Muss da irgendwo ein roter Faden dabei sein? Also es gibt eigentlich sehr, sehr, sehr viele Fragen.
Bevor man überhaupt mal InfluencerInnen auswählt. Ja. Hast du aus der Vergangenheit ein konkretes Beispiel, wo zwei Unternehmen das ungefähr das gleiche Budget hatten, aber total unterschiedliche Strategien verfolgt haben? Und woran lag das oder was können unterschiedliche Ziele sein?
Die Unterschiede sind, finde ich, zwar wirklich immer sehr groß tatsächlich. Mhm. Also gerade wenn ich jetzt an meine Agenturzeit zurückdenke oder halt auch an tatsächlich meine InfluencerInnen-Zeit, weil es gibt meistens eben so dieses Lager Awareness und Image. Und dann gibt's halt das Lager, wo es Richtung Sales geht.
Verkauf.
Und Conversion. Ja, genau.
Sell like hell.
Genau. Wie viele Klicks habe ich damit gemacht und wie viele Verkäufe? Und grundsätzlich, ich bin immer noch ein Fan davon, dass Influencer-Marketing eher so am Anfang des Funnels angesiedelt ist. Sprich eben, wenn es um Awareness geht, wenn es um Image geht und so weiter und so fort. Was sich jedoch, finde ich, schon auch in den letzten Jahren geändert hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
Sag ich dir gleich.
Ich finde schon, dass man inzwischen Influencer-Marketing auch im Sales-Funnel ein bisschen weiter hinten wirklich anordnen kann. Kommt aber dann halt immer darauf an, eben, was ist das Produkt, was ist die Dienstleistung und so weiter und so fort. Und vor allem, mit wem arbeite ich dann wirklich zusammen? Weil das vergessen, glaube ich, die meisten, die jetzt vielleicht auch weniger damit zu tun haben. Man kauft sich da ja nicht einfach Reichweite, sondern das ist eine Beziehung an eine Community und den Kontext drumherum und vor allem das Vertrauen, das diese Community in denen die Influencerin hat mit. Und dann kann das schon natürlich gerade im Produktbereich oder auch im Travel-Bereich kann das dann schon auch wirklich zu Verkäufen führen, weil die halt einfach sehr auf die Meinung dieser Person geben und weil die da halt einfach ein großes Vertrauen genießen Richtung Community.
Ich sag dir, wie ich das sehe. Ich bin grundsätzlich bei dir. Ich finde Influencer-Marketing, da wiederhole ich mich auch, kann Produkte, Dienstleistungen schon in der Inspirationsphase ins Spiel bringen. Und ich glaube aber, wenn du ab der ersten Sekunde jetzt auch übertrieben gesagt verkaufen willst, ist wahrscheinlich Performance-Marketing die sicherere, erfolgsbringendere Methode. Aber ich glaube auch, ich weiß ja aus Beispielen aus der Praxis, dass es ganz viel Influencerinnen gibt, die gut verkaufen. Aber ich denke mir auch, es sollte immer ein Zusammenspiel aus beidem sein und nicht als quasi Hard-Selling-Kanal gesehen werden, wo Awareness, Vertrauensbindung, Community-Building etc. komplett weggelassen werden, weil am Ende des Tages ist es Empfehlungsmarketing und es ist ganz viel Vertrauen. Und wie du gerade gesagt hast, nicht nur die Reichweite, die ich mir einkaufe, sondern ja auch eine Community und dieses Vertrauen und diesen Vertrauensvorschuss. Und ich meine, wir wissen alle, Marketing-Sprech ist es immer wirksamer, wenn jemand über das Unternehmen spricht, als wenn das Unternehmen über sich selbst spricht. Aber so funktioniert es am Ende des Tages.
Ja, absolut.
Okay, das heißt quasi, wir haben das Lager mehr Sales, wir haben das Lager mehr Awareness und basierend darauf werden quasi Budgets unterschiedlich verteilt und so sind auch die Ziele ja dann im Endeffekt angesiedelt. Es gibt ja auch genug Beispiele, wo ich gar nicht unmittelbar Verkäufe oder Buchungen messen kann.
Das wollte ich gerade sagen. Das vergessen die meisten auch. Und ich glaube, das ist auch dann immer so diese Schwierigkeit, weil irgendwie Influencer-Marketing ist ein sehr emotionales Thema im Marketing-Bereich. Ja. Und das liegt halt auch daran, dass wir manche Dinge einfach nicht so easy messen können. Wir können Klicks und Reichweite messen, natürlich, aber da kann man sich auch mal selber einfach an der Nase nehmen, weil wie oft passiert es denn wirklich, also das kann in emotionalen Momenten passieren, dass ich auf einen Link klicke und etwas direkt kaufe, aber meistens, vor allem wenn es dann eben etwas, I don't know, teures, höherpreisiges ist, dann werde ich nicht auf einen Link klicken und den Instant kaufen oder einen Urlaub buchen, um keine Ahnung wie viel.
Auch nicht, wenn ich das erste Mal sehe. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe noch überhaupt keine Erfahrung mit Influencer-Marketing oder bekommt erst das erste Mal Budget dafür freigeschalten, wie gehst du an die Budgetplanung heran, ohne dich so komplett zu verzetteln? Bist du eher Team viele CreatorInnen einmal oder wenig CreatorInnen langfristig? Hast du einen Take dazu?
Beides, je nach Ziel. Das wird vielleicht noch öfters fallen. Nein, aber ich finde, also grundsätzlich finde ich es immer schöner, längerfristig mit Personen zusammenzuarbeiten. Oder so ging es auch mir, als ich noch auf der anderen Seite quasi war. Mhm. Aber manchmal, man muss dann auch wissen, wann es zu lang wird und wann es vorbei sein sollte. Und je nachdem, was es nämlich zum Beispiel ist, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel vielleicht von Events oder so sprechen, dann wird es vielleicht schon mal Sinn machen, je nach Angebot und Budgets, dass ich mir eine Gruppe an Influencerinnen hole und die halt wirklich sehr, ich sage jetzt mal, kurzfristiger aktiviere. Während wenn es dann natürlich darum geht, gerade im Produkt oder vielleicht im Dienstleistungsbereich, dass ich eben auch Vertrauen aufbauen will und weiter aufbauen will, macht es natürlich Sinn, wenn ich dann nicht nur eine Kooperation mit einer Person mache, sondern das länger begleite. Oder wenn es ein Produkt ist, was nicht von heute auf morgen irgendwas verändern kann oder irgendwas in die Richtung, dann muss ich schon den Weg oder sollte ich den Weg gehen, dass ich eine längerfristige Zusammenarbeit wirklich verfolge. Best Case vielleicht sogar ein bisschen so Richtung Gesicht der Marke werden, aber so Testimonial-Geschichten. Genau, aber da muss man sich halt auch bewusst sein, dass ich mir damit halt auch die Person ins Boot hole und wenn die sich dann zum Beispiel entscheidet, den Vertrag nicht zu verlängern, und da gab es ja in den letzten paar Monaten auch ein bisschen angeheizte Diskussionen zu dem Thema, dann verliere ich dieses Gesicht halt unter Anführungszeichen. Also es gibt, glaube ich, Vor- und Nachteile und auch das ist eigentlich wirklich immer eine Frage des Ziels und eine Frage, wofür dient diese Kampagne. Ist es vielleicht auch eher was Brand- und Brand-Image-mäßiges und Awareness oder ist es wirklich, um etwas kurzfristig vielleicht sogar zu bewerben? Da muss man sich aber auch da bewusst sein, dann ist es halt auch nur eine Kurzfristigkeit, weil das bleibt dann halt nicht einfach in den Köpfen der Menschen.
Das heißt, in der perfekten Welt wäre es eigentlich so ein bisschen was parallel gefahren, dass es sich einen Teil des Budgets für langfristige Kooperationen, Vertrauensaufbau, Testimonials etc. ausgebe und ein paar Leute vielleicht punktuell oder kampagnenbasiert dazu buche, je nachdem, wo sie gut reinpassen.
Genau, das wäre oder ist eigentlich auch meistens meine Strategie.
Der Wunsch.
Ja.
Wir reden ja halt über Kosten. Und was Influencer-Marketing kostet. Dun, dun, dun. Und ich finde, es ist so ein bisschen Schrödingers Influencer-Marketing. So einerseits ist es quasi urteuer und die Unternehmen wollen quasi nichts dafür ausgeben, weil die kriegen ja so viel Geld für nur kurz ihr Gesicht in die Kamera halten.
Das kann doch auch ein Produkt lösen.
Richtig. Und gleichzeitig ist es aber, werden Budgets für klassische Werbung, für Fernsehen, Sprint etc., im 6-7-stelligen Bereich total leicht ausgegeben. Obwohl gefühlt die Erwartungshaltung oft umgekehrt ist. So bei klassischer Werbung wissen wir, okay, das dauert halt und Influencer-Marketing hat aber dann oft den Anspruch, quasi ab Minute 1 zu verkaufen und auszuverkaufen und die Followerzahl zu steigern und ich weiß nicht was. A, was halten wir davon? Und B, welche Faktoren bestimmen Kosten im Influencer-Marketing tatsächlich?
Zu A habe ich tatsächlich eine sehr starke Meinung.
Tell us.
Das kommt aber vielleicht auch daher, weil du hast es ja anfangs schon erwähnt, ich komme schon aus etlichen Richtungen. Ich habe eben war selber Influencerin und selbstständig. Ich war auf der Agenturseite. Ich bin jetzt auf der Brandseite. Und ich glaube, es gibt wenige Diskussionen als die, wie viel Influencer-Marketing und auch Social-Media-Marketing tatsächlich kosten darf, soll und was es bringt versus eben der klassische TVC, also die klassische TV-Kampagne. Und ich glaube tatsächlich, es ist halt nach wie vor dieser Punkt mit, es ist irgendwie ein emotionaleres Thema. Irgendwie wird Influencer-Marketing emotionaler betrachtet und bewertet. Mhm. Gleichzeitig versucht man, glaube ich, die Kontrolle irgendwie zu bekommen durch, was ist alles messbar und welche Faktoren gibt es da, ohne eben, was wir auch schon besprochen haben, daran zu denken, dass ich halt nicht alles messen kann. Und ich kann auch nicht messen, wie viele Leute von der Story einen Screenshot gemacht haben und den sie einfach abgespeiert haben und 3 Wochen später kaufen sie das Produkt oder irgendwas in die Richtung. Und man versucht es dann halt damit zu vergleichen und denkt aber halt nicht an den Kontext, weil das ist meine klassische Lieblingsantwort darauf. Nur weil die Werbung jetzt während dem Skirennen oder während den Olympischen Winterspielen, die gerade sind, x Leute vielleicht gesehen haben.
Du weißt nicht, wer am Heisel war.
Ich weiß nicht, wer am Heisel war. Ich weiß nicht, wer die wirkliche Zielgruppe war, ob das meine Zielgruppe war oder nicht. Ich weiß halt einfach nur, wer oder dass da jemand vorm Fernseher sitzt. Und ich sage jetzt aber auch nicht, dass eben nur Influencer-Marketing oder Social-Media-Marketing eben der Wunderwutzi oder halt die Formel dafür ist, aber du kannst halt sehr viel gezielter ausspielen und deswegen darf da auch grundsätzlich mehr Budget reinfallen. Plus, und das ist ja auch eine Diskussion, die oft eben kommt, dass die Honorare von den Personen ja so in Frage gestellt werden. Mhm. Weil eben, wie hast du es heute jetzt gerade vorhin schon formuliert, die sitzen doch eh nur nett vor der Kamera und schauen schön aus, so ein bisschen in die Richtung.
Verdienen und viel Geld fürs kurz in die Kamera lächeln.
Genau, das war's. Und man vergisst dann halt so ein bisschen, dass wir dann trotzdem erwarten, also du übernimmst das ja mit deiner Agentur für ein paar Talents, aber es gibt halt auch viele Leute, die machen das Ganze noch selber. Das heißt, die sind einfach, also sind Unternehmerinnen und müssen auch das Ganze drumherum machen. Sie müssen verhandeln, sie müssen die Kreation machen, sie machen den Schnitt, sie machen das Konzept, weil eben dann ist es vielleicht noch irgendwas Besonderes oder ein besonderes Produkt und es soll ja auch zu ihnen passen und zu ihrem restlichen Content. Und es ist halt nicht einfach nur die Person, die vor der Kamera sitzt, sondern es ist halt eigentlich diese One-Woman, One-Man-Show, die teilweise auf Produktionen rennen, da Minimum 5, 6, 7, 8 Leute dafür rum. Und da gehe ich jetzt noch nicht mal so in die Tiefe mit Hair und Make-up oder sonst irgendwas in die Richtung.
Und ich glaube, das wird auch oft vergessen, dass wenn wir davon sprechen, was eine TV-Kampagne kostet, sie zu schalten, ist nicht einberechnet, was sie in der Produktion kostet. Das ist ja wirklich nur der Preis, den ich zahle für x-tausend erreichte Personen, während im Influencer-Marketing das ja alles schon reinfließt.
Ja, genau.
Und die Vicky hat in der letzten Folge war die Vicky Heiler zu Gast und die hat dann auch gesagt, wenn es so einfach ist, warum machen wir es dann nicht alle? Und ich finde, das ist auch immer so ein wesentlicher Punkt. Wenn das die stimmt. Alle so viel Kohle kriegen dafür, dass sie nur einmal kurz 3 Sekunden in die Kamera lächeln, dann sind wir halt die Trotteln, die es ja nicht machen.
Genau.
So. Aber da sind wir wieder bei den Faktoren. Was bestimmt denn die Faktoren der Kosten im Influencer-Marketing? Was fällt da alles rein? Ja,
also was natürlich schon sehr, ich sage jetzt mal, basic ist und was man sich tatsächlich, glaube ich, als erstes anschauen muss, ist Reichweite und Zielgruppe. Mhm. Eben wie viele Personen erreicht die und wer sind die Personen, die sie erreicht? Dann würde ich natürlich noch schauen, okay, ist ein Markenfit da? Welche Channels bedient sie? Passt der Content auch zu mir als Marke? Und damit meine ich jetzt nicht, dass man denselben Content posten muss, weil eben gerade zur Zeit ist ja tatsächlich eher ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Trend, dass sehr viel humorvolle und Comedy-Videos und humoristische Videos eben für Kooperationen gewünscht sind und auch gut ankommen entsprechend. Aber ich muss halt trotzdem schauen, ob das ein Markenfit ist, weil wenn meine Zielgruppe eher Ü40, städtisch, Familien, Families sind oder Mamas oder, oder Väter oder irgendwas in die Richtung, dann bringt es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, dass ich mit der 17-jährigen Content-Creatorin oder dem Content-Creator auf TikTok eine Zusammenarbeit mache, der zusätzlich noch Hauptzielgruppe eigentlich in Deutschland hat und gar nicht in Österreich und ich verkaufe mein Produkt nur in Österreich. Mhm. Also alle Fragen, die man sich halt auch sonst stellt, beziehungsweise die man halt auch bei Performance, bei Kampagnen stellt und durchgeht, sollte man sich halt auch im Influencer-Marketing stellen. Und was ich gerne auch noch ein bisschen hernehme, ist einfach generell die Qualität des Contents. Und ich meine es nicht, ob man mit Handy oder Kamera filmt, sondern wirklich ist es ein, die Person redet da wirklich nur schnell ein bisschen in die Kamera. Ist das ein, hey, die macht da mehrere Zusammenschnitte, spielt Rollen und macht ganze Szenarien durch, wie so bei einem Mini-Kurzfilm, sage ich jetzt mal. Und
ich hake da ganz kurz ein.
Ja.
Zwei Dinge, die ich da gerne ergänzen würde.
Ja.
Das eine, finde ich, ist die Tatsache, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, bei mir im Management ist die Astrid von Wienerkind, die macht sehr viel Aufklärungskontent, würde ich sagen. Und ich finde, da schreibt man auch eine gewisse Expertise zu und da verlasse ich mich ganz viel auf ihr Urteil. Also wenn ich das Gefühl habe, die hat ein Unternehmen gescannt, vertraue ich drauf, sie nimmt mir quasi Arbeit ab, zu prüfen, produziert dieses Unternehmen nachhaltig, welche Zertifizierungen hat das, wie auch immer. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen was, was man in der Recherche vergisst, dass das ja oft, dass, wenn ich jetzt ein Outfit shoote, das oft schneller geht als Personen, die wirklich ganz viel Recherche im Hintergrund bevor der Content überhaupt oder bevor die Kooperation ja angenommen wird, überhaupt schon reinfließt, weil die muss das natürlich alles scannen, bevor sie überhaupt zusagt. Und der zweite Punkt, diese Zielgruppenthematik, ich vergleiche das auch immer gerne mit Magazinen. Also wenn wir jetzt daran denken an die österreichische Medienlandschaft, wir haben ein Magazin wie die Woman, die ist halt, finde ich, so Fashion, Beauty, Lifestyle, da ist so alles dabei. Und die hat halt Auflage von X und die liegt beim Arzt auf und da blättern wir alle einmal durch. Da ist für dich was dabei, da ist für mich was dabei, da ist für den Sebastian, den Executive Producer im Hintergrund, was dabei. Aber auch ganz viele Themen, die uns halt nicht interessieren. So, da schauen wir alle mal durch. Die Yacht-Revue schauen wir uns vielleicht auch noch an, weil da irgendwie schöne Bilder drin sind, weil wir uns denken, was es für schöne Boote gibt und die sind in der Karibik fotografiert.
Boote.
Das Jägermagazin beispielsweise hat sich eine viel niedrigere Auflage, aber ist halt dafür total nischig. Da blätter ich nicht durch aus Inspo-Gründen. Das Jägermagazin nehme ich nur in die Hand, wenn ich mich fürs Jagern interessiere. Das heißt, der Zielgruppenfit ist dann ganz ein anderer und ist aber in der Auflage wahrscheinlich viel niedriger als die Woman, aber kostet dann vielleicht sogar ähnlich viel, weil ich halt meine Zielgruppe 100% sind es eh nie, aber jetzt quasi ein bisschen überspitzt gesagt, zu 100% erreiche. Ja. Und das ist ja auch was die Kosten beeinflusst, wie viel meiner Zielgruppe, wie viel Prozent meiner Zielgruppe erreiche ich.
Ja, deswegen ist auch das Thema, das bringt man ja auch sehr oft auf, diese TKP-Geschichte.
Ja.
Es ist eine Tausender Kontaktpreis. Ja, genau, Tausender Kontaktpreis. Es ist so ein bisschen eine Hassliebe, weil ich verstehe eben, weil wir versuchen das ja zu messen und du musst es irgendwie vergleichen und im Influencer-Marketing ist halt so schwer vergleichbar eben, weil du hast es gerade auch aufgebracht, weil Influencerinnen an sich schon so unterschiedlich auch sind, dass man es halt schwer vergleichen kann. Und deswegen, ich bin immer sehr vorsichtig, wenn man, also ich habe es auch schon aufgebracht manchmal, um vor allem meinem Gegenüber ein besseres Verständnis irgendwie zu bringen oder zu erklären. Aber es ist halt etwas, es funktioniert halt im Influencer-Marketing jetzt nicht unbedingt so wie eben Magazin, TV, whatsoever in die Richtung. Weil eben, wie du sagst, wenn das kann eine sehr viel kleinere Zielgruppe sein und dann ist der TKP eigentlich sehr viel höher, aber er ist halt auch effizienter, weil ich halt genau die Leute erreiche, die ich erreichen will, versus ich buche mir jemanden und auch das ist Thema natürlich mit einer Followerschaft oder einer Reichweite von fast Millionen oder irgendwas in die Richtung. Da werde ich zwar wahrscheinlich einen billigeren oder einen günstigeren TKP haben, aber wahrscheinlich interessiert es genau 1% oder irgendwas. Eben, ich habe den Streuverlust und dann muss man halt immer abwägen, okay, wo lande ich denn damit und da sind wir schon wieder beim Ziel.
Ja.
Zahlt das in mein Ziel ein?
Ja. Ich glaube, das ist so, wenn man das jetzt so ausspricht, so dieses Ziel, sagen eh alle, ja, na klar, lege ich das vorher fest. Aber in der Realität merkt man ganz oft, wie man das nicht festlegt. Und ich aber nur dann sagen kann, ist mein Ziel erreicht worden? Wir machen ja auch beispielsweise Social Media Marketing für Unternehmen. Und wenn da das Ziel ist, mehr FollowerInnen, sage ich auch immer, okay, aber wenn wir jetzt über ein halbes Jahr eine Followerin mehr haben, ist ja das Ziel erreicht.
Mhm.
Weil wir haben eine Person mehr. Und dann ist meistens so dieses, na, schon mehr. Also ja, dann definier dein Ziel auch wirklich ausreichend aus. Und was ich auch noch sagen wollte, weil du gesagt hast, quasi, wer passt zu meiner Marke, die bedienen, Folge 2 von Waterdrop hat erzählt, sie arbeiten da mit diesem 3P-Modell, Past, Performance und Personality. Und das finde ich für Unternehmen immer eine super gute Herangehensweise, dass man sich anschaut, mit wem hat die Person gearbeitet, wie ist bezahlter Content, aber wie ist auch organischer Content umgesetzt, weil du auch das Thema Qualität angesprochen hast. Wie wird das umgesetzt? Habe ich das Gefühl, da steckt irgendwie eine kreative Leistung dahinter oder wie viel Mühe gibt sich die Person unter Anführungszeichen? Dann eben auch Performance, also Screenshots, die ich mir tatsächlich schicken lasse, wo ich die Insights sehe, aber auch Personality. Was macht die Person links und rechts? Wie gestaltet die ihr Leben so ein bisschen? Ist das einfach ein Brandfit? Du hast es gerade angesprochen, dieses Thema große Influencerin, kleine Influencerin, mit wem arbeite ich? Ich gebe dir mal ein Szenario. Wenn eine Creatorin hat 50.000 FollowerInnen mit einer Engagement-Rate von 8%, das sind 4.000.
Ach so, danke.
Und ich habe aber eine andere Creatorin mit 200.000 FollowerInnen und 2% Engagement, sind auch 4.000.
Mhm.
Und beide kosten 3.000 Euro beispielsweise. Mit wem würdest du arbeiten, beziehungsweise wovon hängt die Entscheidung, mit wem ich arbeite, ab? Also wir haben quasi 50.000 FollowerInnen versus 200.000 FollowerInnen. 8% Engagement Rate versus 2% sind bei den effektiven Zahlen 4.000 Personen und beide 3.000 Euro Budget. Oder hängt das von meinem Produkt und meiner Dienstleistung ab, mit wem ich arbeite?
Naja, eben, da wären wir wieder bei dem Punkt Brandfit und Zielgruppenfit. Das wären die zwei Säulen, die ich mir anschauen würde, wenn auch das same ist, was ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen kann, aber wenn auch das same ist, ich glaube, dann ist es schon auch ein bisschen Thema eben mein Produkt, meine Dienstleistung, was möchte ich bewerben, verkaufen, was auch immer. Und wenn alles wirklich same wäre, und das wird es nicht sein, also das, wenn du jemals so ein Beispiel findest, dann schick's mir bitte gerne. Aber wenn das alles so sein soll, dann darf es auch ein bisschen Bauchgefühl sein und einfach Sympathie, sage ich jetzt mal. Also
das ich finde, das darf man überhaupt nicht außer Acht lassen. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich finde, es muss schon Zahlen und Daten, also ich verstehe, dass man das auf Zahlen und Daten basiert, aber am Ende des Tages muss ich die Person schon auch mögen. Also ich finde, das ist ein valider Punkt, dass man sagt, ein bisschen Bauchgefühl nehme ich schon mit, wenn Zielgruppenfit passt und alles Mögliche, schon einmal zu sagen, habe ich das Gefühl, die sind vielleicht auch in der Kommunikation leiwand, bringen die eigenen Ideen an. Also ich finde, ein bisschen Bauchgefühl
natürlich darf das schon auf sein. Jeden Fall. Ich meinte,
magst du es nicht hören aus Agenturensicht und aus Unternehmenssicht?
Nein, kein Bauchgefühl. Nein, ich meine, also ja, absolut, das voll, vor allem diese, wie ist die Person an sich, Kommunikation und so weiter und so fort. Da kann ich auch gleich mitgeben, sucht euch eure ManagerInnen sehr gut aus, weil auch das kann wirklich viel zerstören, wenn da der Fit nicht gegeben ist und die Person auf eine gewisse Art und Weise kommunizieren und nicht sehr professionell sind, dann führt das halt auch dann kann das halt auch dazu führen, dass gewisse Kooperationen nicht zustande kommen. Aber jetzt bin ich kurz abgeschweift. Nein, ich meinte, was man schon versuchen muss, und das ist gerade natürlich für Agenturseite auch wichtig, finde ich, also auch für die Brandseite, aber gerade als Influencer-Marketing-Agentur, die halt wirklich verhandelt, umsetzt und so weiter und so fort. Ich kann es nicht nur nach meinen persönlichen Befindlichkeiten und Geschmäckern
aussuchen,
weil es gibt tatsächlich sehr viele Influencerinnen, denen folge ich nicht, weil es nicht unbedingt zu mir passt oder was ich mir halt gern anschaue, wenn ich mich beruflich inspirieren lasse. Aber das darf halt auch nicht dazwischen kommen dann. Also ich kann nicht nur damit aussuchen, aber wenn wir jetzt wirklich in einer Welt leben, wo alles same ist, dann kommt dieses Bauchgefühl natürlich ein bisschen dazu. Aber man muss natürlich schon auch schauen, dass man auch eine professionelle Brille durchschaut und ich nicht jemanden aussuche, nur weil ich die Person leiwand finde, weil ich der gern folge und sie passt eigentlich nur zur Marke.
Ich glaube, das kann man sich grundsätzlich so ein bisschen mitnehmen, so ich darf nicht immer von mir auf andere schließen. Also ich höre ja auch ganz oft, wenn ich in ein Unternehmen komme oder auch wenn jemand fragt, was machst du eigentlich beruflich, und ich sage dann so Influencer-Marketing, das interessiert mich überhaupt nicht. Und ich sage ihm, das ist okay, vielleicht bist du einfach nicht Zielgruppe, weil es gibt auf dieser Welt ganz viele Produkte, ganz viele Dienstleistungen, ganz viele Unternehmen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, die aber sehr erfolgreich sind. Also nur weil ich als Alina die selber nicht nutze, heißt das nicht, dass sie keine Berechtigung haben. Und wenn wir nochmal an dieses Szenario denken, was Unternehmen sich auch immer mitnehmen können, ist Ziel, haben wir gesagt, aber auch Zielgruppe, wenn ich ein kleiner Einzelhandelsstandort in Wien bin ich wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, mit der Person mit 50.000 FollowerInnen besser beraten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Zielgruppe hier sitzt, größer ist als bei jemandem mit 200.000 Followern. Da werde ich wahrscheinlich einen größeren Streuverlust haben. Wenn ich aber jetzt ein Unternehmen bin, das irgendwie europaweit, Dachregion, international, wie auch immer versendet, dann ist es mir ja relativ wurscht, ob da auch Zielgruppe in Deutschland sitzt. Aber wenn ich halt nur in Wien einen Einzelhandel habe, wo die Leute in mein Geschäft kommen müssen, weil sie anders nicht kaufen können, behaupte ich jetzt einmal, dass wahrscheinlich die Person mit 50.000 FollowerInnen und 8% Engagement, wenn das Wien-Region ist, mehr Zielgruppe aus Wien haben wird als die mit 200.000.
Ja, das wollte ich gerade aufbringen. Aber wenn natürlich die mit den 200.000 da 80% aus Wien sind, weil das so eine richtige Wien-Wien-Wien-Influencerin ist,
versus
die 50.000
in Vorarlberg. Aber gibt es viele mit 200.000? Genau, das
sind nicht. Aber auch das sind wir wieder bei dem Anfangspunkt. Ich würde mir eben die Zielgruppe anschauen.
Ja.
Und
das sind im Übrigen, kann man auch sagen, das sind Screenshots, die wir uns auch immer schicken oder ihr euch auch schicken lasst. Es gibt Tools. Ich finde, es gibt schon ganz gute Tools, aber am Ende des Tages lassen wir uns immer Screenshots wirklich aus der Instagram-TikTok-App, wo auch immer, YouTube, wurscht wo, schicken und klären dann einfach, also schauen uns dann einfach die Zielgruppe noch einmal an, unabhängig davon, was das Tool vorab gesagt hat.
Ja.
Handhabt ihr das auch so?
Tatsächlich ja. Ich meine, man muss jetzt dazu sagen, dass wir bei A1 schon auch eine Influencer-Marketing-Agentur haben, aber das ist natürlich auch der Auftrag an Sie.
Ja.
Beziehungsweise, das ist meine Erwartungshaltung, dass die Person entsprechend gescannt wird, auch was eben die ganzen Zahlen und so weiter angeht.
Wir haben jetzt eh schon gesagt, manche sagen quasi, es ist zu teuer oder so teuer. Hast du das Gefühl, dass dieses zu teuer eigentlich manchmal ein bisschen ein Synonym ist für Risiko, fehlende Kontrolle, fehlendes Verständnis und gar nicht der effektive Preis? Ich glaube, so in ganzen Sales-Coachings würden sie immer sagen, quasi, du bist noch nicht überzeugt genug, weil sonst wäre der Preis total egal. Aber steht das so ein bisschen für was anderes als einfach nur, na, das ist teuer?
Ja, absolut, das glaube ich schon. Natürlich, wenn wir jetzt von einem kleinen Einzelunternehmen sprechen, da kann man natürlich wahrscheinlich mit 100 Euro mehr mit Social Media Werbung quasi vielleicht sogar erreichen oder machen, als ich mit 100 Euro beim Influencer Marketing schaffe. Vor allem, wenn das Know-how nämlich fehlt und man eigentlich die Expertise von irgendwo anders noch bräuchte. Aber ich glaube, es ist schon sehr viel, gerade wenn man jetzt von höheren Budgets spricht, eben diese keine Kontrolle und keinen Vergleichswert haben. Und eben, es ist so ein bisschen, also ich will es nicht schwammig nennen, weil es ist nicht schwammig, aber manche Sachen kann ich halt echt messen. Und manche Sachen spüre ich dann vielleicht auch erst später, weil wenn es dann eben darum geht, dass es fürs Image halt irgendwie so eine Brand Awareness oder vielleicht eine neue Zielgruppe erschließen möchte, irgendwas in die Richtung, das werde ich nicht von heute auf morgen merken. Das ist halt etwas, was nach Monaten dann irgendwann passiert. Und dann kann ich vielleicht noch irgendwie Marktforschung betreiben oder irgendwas in die Richtung. Aber eben, ich kann es halt nicht auf den Punkt genau in dem Moment scannen und ich habe halt keinen Wert dann dafür, weil dann wären wir auch wieder bei dem Punkt, wie oft passiert es, dass wenn ich irgendwo einen Link habe und da ist ein höherpreisiges Produkt dahinter oder eben ein Urlaub oder irgendwas in die Richtung und wann buche ich das schon wirklich in dem Moment, wo ich sehe, ich speichere mir das halt ab oder ich muss es eben noch 3-4 Mal sehen oder irgendwas in die Richtung oder ich kriege es aus verschiedenen Richtungen und marschiere dann vielleicht ins Reisebüro und buche dort, dann kann man, wenn sie mich nicht gerade zufällig fragen, wieso ich jetzt hier gelandet bin, kann man das
und
halt auch nicht
mehr nachvollziehen. Und selbst wenn, das Reisebüro wird es auch nicht weitergeben.
Ja, eben, deswegen.
Funktioniert Influencer-Marketing, ohne dass ich einen eigenen Social-Media-Auftritt habe?
Boah, schwierig. Erstens mal fällt mir jetzt gerade ad hoc nichts ein, wo ich mir denke, dass man gar keinen eigenen Social-Media-Auftritt hat. Das ist in der heutigen Zeit, kriege ich das, glaube ich, eigentlich kaum. Also mir würde jetzt kein Beispiel einfallen. Aber lieber keinen als einen, ich sage jetzt mal, komatösen, weil auch das kennen wir, als generell Social Media Marketing ein Ding in dieser Welt wurde, gefühlt hat jedes Unternehmen irgendwo einen Channel gemacht.
Ja.
Und es gibt halt auch genügend Leichen, die da rumliegen und wo nichts passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das geht mir so, egal ob das jetzt eine Kooperation ist oder eine Ad oder irgendwas in die Richtung, wenn ich dann auf den Channel klicke, auf die ist dann vielleicht sogar noch verlinkt bei einer Ad oder irgendwas in die Richtung und ich sehe, dass das letzte Mal da was vor 2 Jahren gepostet wurde, dann
bist du weg.
Ist wie so Interesse dann weg.
Also, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also ich frage mich, wer Influencer-Marketing machen will, ohne das Interesse hat, den eigenen Kanal zu... Also ich glaube, es geht auch einfach um eine, wie offen ist man diesem Medium Social gegenüber? Und ich glaube, dann geht das fast immer Hand in Hand in vielen Fällen.
Ja, schon. Ich glaube jetzt nicht, dass nicht jedes Unternehmen braucht einen TikTok-Channel.
Nein.
Aber gerade eben, ich weiß nicht, eine Facebook-Seite oder Instagram-Kanal, da sind wir jetzt halt schon an einem Punkt, eben wie du sagst, da fände ich es weird, wenn das nicht
Ich bin grundsätzlich immer Team, lieber wenig Kanäle gut als viele Kanäle irgendwie. Natürlich hat man in der perfekten Welt, ist man überall und hat überall den eigenen Content, der halt für die Plattform passt, nur in der Realität scheitert es einfach oft an Budgets und Ressourcen.
Oder Ressourcen, das ist vor allem auch ein Thema.
Und dann finde ich, ist es immer, also ein TikTok-Kanal, wo einmal im Monat irgendwas online geht, ist oft schade.
Ja, dann mach einfach nur ein Ad, also dann schalt nur Werbung. funktioniert ja auch.
Was sind denn so typische Budgetfallen, wo Unternehmen denken, sie sparen, aber zahlen vielleicht am Ende drauf?
Wenn ich die Expertise nicht in-house habe, sich keine Unterstützung zu holen, das kann jetzt eben also Agentur oder irgendwas in die Richtung sein. Und
wann macht es denn Sinn, mit Agenturen zu arbeiten?
Wenn das noch auffällt. Ja, genau. Und die Ressourcen. Also klar, auch das ist eine Budgetfrage, weil ich muss natürlich on top die Agentur auch zahlen für ihre Leistung. Aber man vergisst halt auch da, dass man ja nicht nur das Know-how holt, sondern eben auch oft ein Netzwerk, weil jetzt sind wir beide doch schon ein paar Jährchen in dieser Branche unterwegs. Ja. Ergo, man lernt natürlich die Leute auch außerhalb von E-Mails und Kooperationen und so weiter kennen. Und man hat dann halt auch ein bisschen einen anderen Zugriff.
Ja, also finde ich einen voll wichtigen Punkt. Ich finde, das ist so ein People's Business. Und
ja,
natürlich ein E-Mail schreiben können hoffentlich die meisten. Aber es ist manchmal schon dieser Vertrauensvorschuss, dass man sich von Events kennt, dass ja, man bei vergangenen Kooperationen miteinander gearbeitet hat, dass man das Management kennt, dass man die Person kennt, hilft manchmal schon, ja, finde ich, ein bisschen Türen zu öffnen oder Dinge zu beschleunigen.
Ja.
Ja, also ich finde, das ist schon, da können Agenturen, finde ich, irrsinnig gut helfen. Natürlich das Thema Know-how und Ressourcen ist, finde ich, ein total wichtiges. Aber dieser Faktor Mensch, glaube ich, den darf man da auch nicht außer, ja, Acht lassen.
Absolut. Und man muss halt eben auch dazu sagen, es ist, also dadurch, dass ich jetzt auf der anderen Seite sitze, kommt das natürlich jetzt nicht vor, dass bei mir Anfragen noch reinkommen für Influencer-Marketing. Bei dir natürlich schon, aber wenn ich mich zurückerinnere, ich meine, Influencerinnen kennen es selber, wie viel E-Mails da in dem Postfach landen, wo teilweise vergessen wurde, nach dem Copy-Pasten den Namen zu ändern.
Ja.
Und auch das ist halt da schon was anderes. Und selbst wenn es aber zum Beispiel eine Anfrage ist, wo man sich im ersten Moment denkt, so, wenn das von einer Person kommt, wo ich weiß, dass die nicht nur das Know-how hat, sondern der vertraue ich auch und irgendwas, also dann ist es auch, dann rufe ich halt schnell an und rede mal mit der drüber und sage, so, ja, könntest du dir das vorstellen und irgendwas in die Richtung, und das ist ein ganz anderer Zugang wie...
Voll, man startet wo ganz, also genau, auf einem ganz anderen, ja, Level. Um nochmal auf diesen Kostenpunkt zurückzukommen, du hast jetzt gesagt, also Reichweite spielt ein Thema, die Kosten beeinflusst, was ist mit Geschichten wie Nutzungsrechten, der Umfang per se, die Art der Platzierung, was spielt da noch in die Kosten rein?
Sowieso eben genau das, was du aufgezählt hast. Also da, man muss auch unterscheiden zwischen eben die Kosten mal jetzt für die Person an sich, das Honorar, weil die haben ja auch so, also jetzt nicht immer Stundensätze, aber die haben zumindest sowas wie, was kostet ein, ich sage jetzt ein Instagram Reel oder sowas in die Richtung, weil das passiert dann halt da eben auf der Kreation und der Reichweite. Was aber dann eben noch dazu kommt, ist, okay, wie groß ist diese Kampagne überhaupt? Was soll alles Teil dieser Kooperation sein? Kommen dann noch Stories dazu? Kommen noch andere Kanäle dazu? Will ich den Content nutzen für den
also
Firmen,
als Unternehmen?
Ja, genau, als Unternehmen. Will ich einfach nur den Content haben, ohne dass sie das zum Beispiel posten? Oder muss das unbedingt dabei sein? Will ich eben den Content, für eben welche Dauer will ich den Content haben? Für welche Channels? Also im Endeffekt dasselbe, was du auch bei TVC oder bei Print oder irgendwas in die Richtung machst. Du musst natürlich wissen, wie lange geht das, wie weit wird es verbreitet, und gerade, weil es sind halt einfach Nutzungsrechte beziehungsweise Personenrechte, und auch das muss ich mit reinrechnen. Und das muss man sagen, das ist im Influencer-Marketing sehr spät aufgekommen, das Thema Buyouts und Nutzungsrechte. Während du jetzt, wenn du bei einer Produktion irgendwo bist und du hast einen Schauspieler oder eine Schauspielerin dabei, da diskutiert man nicht darüber, dass man denen was dafür zahlt, dass deren Gesicht für x Jahre oder Monate genutzt wird. Während es im Influencer-Marketing, zumindest so wie es ich mitbekommen habe, das erst wirklich so seit ein paar Jahren langsam Thema wird, dass die halt dann auch Buyouts und Nutzungsrechte, dass das halt auch was kostet. Und dass ich mir, ich sage jetzt mal, den Namen und das Gesicht der Person halt auch mitkaufe.
Ja, ich finde auch, das Thema Exklusivität wird oft vergessen.
Oh ja, das stimmt.
Dass
das
ich quasi in einem, also ich finde, es gibt die eine Geschichte, dass ich sage, bitte kurz vorher und kurz nachher nicht mit anderen Unternehmen arbeiten. Aber es gibt ja auch genug Fälle, wo man sagt, quasi, man will das ganze Jahr niemand anderen haben oder wirklich 6 Monate davor und danach nicht. Ich finde, da kommt es auch immer auf das Produkt an. Also bei Kleidung finde ich sowas oft nicht sehr sinnvoll, weil jeder von uns tragt irgendwie Fetzen von verschiedenen Marken. Aber bei einem Mobilfunkanbieter, wenn wir schon beim Thema sind, finde ich, ist das schon wichtig, weil ich arbeite im besten Fall. Also ich habe ja auch einen Vertrag und man wechselt in seinem Leben, aber das ist jetzt nichts, was ich irgendwie alle 3 Monate im Normalfall wechsle. Außer den Stromanbieter, wie wir bei der Denise gelernt haben. Die wechselt nämlich jedes Jahr Stromanbieter, weil es günstiger ist.
Yeah, and you should do too.
Ja. That's another topic for another day.
Aber eben das Thema Exklusivität ist voll wichtig. Also vor allem, ich glaube, das denken auch viele Brands auch gar nicht dran. Während es eben, ich finde, es ist ein Thema der Professionalität, dass ein Influencer oder eine Influencerin eben, lass es x Wochen vor und danach sein.
Ja.
Weil ich mir auch einfach denke, wie weird müsste es für die Community dann sein, wenn ich eben, jetzt lassen wir mal Kleidung und sowas außen vor, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im einen Moment bewerbe ich das, die Automarke und zwei Monate später ist die andere Automarke mein absoluter Favorit. Das habe ich schon immer ein bisschen in Frage gestellt. Aber mir natürlich wichtig ist, und das ist gerade auch bei großen Unternehmen und Konzernen schon auch immer ein Thema, da reden wir jetzt gar nicht von, ich hätte das so gerne, sondern da gibt's ja auch Legal-Geschichten und keine Ahnung was. Ja. Und da muss ich dann halt auch dafür zahlen, weil wenn ich zu der Person sage, ich will, dass du ein Jahr lang quasi wirklich exklusiv bleibst in dem Bereich, und hier reden wir nicht nur von einem direkten Konkurrenten oder vom Mitbewerb, sondern da gibt's ja dann auch noch, das kann ja noch eine Runde weitergehen, dann muss ich halt damit rechnen, dass ich vielleicht 10-20% des Honorars nochmal drauflegen muss, weil der Person entgeht ja auch ein Auftrag damit.
Und das, ich wollte gerade sagen, ich finde, es ist ein Unterschied, ist es quasi eine monatliche Kooperation, wo ich jeden Monat diese Marke promote, dann finde ich, kann man auch drüber reden, wie viel muss Exklusivität nochmal on top gezahlt werden, weil dann sind wir wieder beim Thema Glaubwürdigkeit, würde ich das ohnehin machen oder nicht machen, aber es gibt ja auch Fälle, haben wir auch schon erlebt, dass jemand quasi einmal was platziert und dann soll aber quasi ein Jahr rundherum nichts passieren. Ja. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, das kostet. Dann muss es halt was kosten. Ich finde, das kann man nämlich eben ansprechen und sollte man auch ansprechen, aber eben man muss halt damit rechnen, dass es halt Teil des Preises ist.
Ja. Du hast eh vorher gesagt, es gibt ja verschiedene Ziele. Einerseits quasi diese Sales-Geschichte und quasi wirklich Zahlen, wie oft wurde verkauft, gebucht, downgeloadet, was auch immer, wie auch immer ich verkaufen jetzt in dem Sinn definiere. Aber wir haben ja auch diese Effekte wie Markenbindung, Vertrauen, Brandbuilding, Buzzword, Bingo, Bullshit.
Brand Preference.
Wie messe ich das? Kann ich das messen? Oder wie teuer ist es zu messen? Natürlich kannst du sagen, wir machen klassische Marktforschung.
Ich wollte gerade sagen, sowas gibt's natürlich inzwischen. Man muss halt auch dazu sagen, Thema AI ändert sich das ja gerade auch alles so ein bisschen. Ich finde, also klar, Awareness und so weiter kann man natürlich schon auch runterbrechen auf Reichweite und Impressionen und so weiter und so fort. Ich kann natürlich auch nachvollziehen, wie viele Leute gehen am Tag in einen Shop rein und raus. Auch da gibt's Tools dafür. Genauso eben, dass ich halt auch classy Umfragen machen kann. Ich kann selber, wenn ich einen Kundenservice habe oder Community Manager mache, schauen, wie die Stimmung ist. Aber dann,
wie schaue ich, wie die Stimmung ist? Was ist die Stimmung?
Wenn ich jeden Tag 10 Hate-Kommentare kriege, dann ist die Stimmung wahrscheinlich eher schlecht. Behaupte ich jetzt mal.
Es kommt auf die Anzahl der Kommentare an, oder? Wenn 100.000
gute kommen. Das stimmt, hast du auch wieder recht. Das stimmt. Nein, aber das ist halt eben so etwas, da muss man, glaube ich, echt, das ist auch das Thema mit, das kannst du dann nämlich nicht sofort messen, sondern das ist halt einfach, also auch da gibt's wirklich ja Tools dafür, weil wo du dann halt einen Spiegel kriegst, wie haben die letzten Monate ausgeschaut, und das hängt eben sehr viel an Marktforschung tatsächlich auch dran und Kundenservice. Also ich meine, du wirst wahrscheinlich auch schon mal bei einem Kundenservice irgendwo angerufen haben, und dann kommt ja wirklich oft am Anfang diese Computerstimme, die quasi darauf hinweist, dass
ja,
das Ganze aufgezeichnet
wird. Ja, aber die
hören
mich nie, wenn ich sie anschreibe, wenn der Chatbot mit mir redet und ich schreie, dann hört er mich ja nicht. Das ist wohl, oder nehmen sie
aber
das auch auf?
Die nehmen das ja auf. Und ich meine, da bin ich jetzt absolut kein Profi drin, aber ich weiß, dass es auch da Tools gibt, die das wirklich auswerten.
Aber wenn ich ein kleines Unternehmen bin, ich meine, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, du mit der Eins im Hintergrund hast natürlich andere Möglichkeiten, als wenn ich jetzt irgendwie ein kleines Unternehmen bin, die halt irgendwie startet. Würdest du dich da dann eher auf einerseits Reichweite und Impressionen und Interaktionen konzentrieren, aber eben auch auf Kommentare? Weil da wird Marktforschung halt einfach budgetär nicht drin sein, wenn man ganz ehrlich ist.
Ich glaube, ein Mix davon müsste es auch sein. Also außer, was ist denn mein Ziel? Ist mein Ziel einfach nur Reichweite? Mhm. Und ich meine, man sagte eh von früher noch, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch ein Ding ist, dass man irgendwie sagt, auch schlechte
Marketing,
Presse ist gute Presse, sowas in die Richtung. Aber wenn mein Ziel einfach nur Reichweite ist, aus irgendeinem Grund, weil ich halt jetzt einfach den Lärm um mich haben möchte, dann reichen die Zahlen, aber eben, man sollte halt auf alles irgendwie im Blick schauen, weil, also, ich fände schlechte Presse nicht gut, to be honest.
Ich auch nicht. Ich finde, man kann sich auch immer auch anschauen, wer ist quasi, wie verändert sich die Zielgruppe. Wir haben eh auch ein bisschen mit Zielgruppe gesprochen. Einerseits, wen will ich erreichen oder wen erreiche ich schon? Und sich dann vielleicht auch anzuschauen, wie hat sich meine eigene Zielgruppe über Zeitraum X verändert? Also wenn ich sage, ich möchte jünger werden und meine Instagram-Zielgruppe ist, ich sage jetzt irgendwas, ab 45 aufwärts, und ich mache Kooperationen und sehe, hey, in den Statistiken langsam, wir kommen näher an die 35, an die 25.
Ja, dann ist es auch wieder zahlenbasiert und Fakten, die ich mir einfach anschaue. Und ich glaube, auch das vergessen viele Leute, weil das Thema Verjüngen, das ist ja eh irgendwie auch gerade immer in aller Munde. Es geht ja per se auch gar nicht drum, irgendwie so jünger nach außen zu werden oder irgendwie einfach Jüngere zu erreichen, sondern man muss ja auch ein bisschen vorwärts denken, weil die Jüngeren werden auch mal älter. Mhm. Und die werden dann halt vielleicht meine Zielgruppe werden. Und dann müsste ich halt im besten Fall, dann mache ich nicht einfach, best case, nicht einfach nur irgendwelche Trends mit, sondern überlege halt auch, wie ich die erreiche, um sie dann im nächsten Step dann als Teil meiner Zielgruppe in meiner Community wieder zu haben. Mhm.
Das heißt, TKP, Tausender Kontaktpreis, zeigt eigentlich immer nur so einen kleinen Teil der Wahrheit.
Ja, der ist komplett ohne Kontext, finde ich immer. Es ist ein Kontaktpreis. Wie viele Kontakte und nicht was das rundherum.
Ich glaube, das ist eh auch ein wichtiger Punkt. Im Performance-Marketing kann man ja auch mit ein paar kleinen Tipps TKPs quasi günstiger einkaufen, wenn ich meine Zielgruppe einfach sehr, sehr breit denke. Ja. Was mir da immer hilft, ist tatsächlich, das klingt jetzt so so blöd und stumpf, aber mit Personas zu arbeiten, also sich wirklich zu überlegen, wen möchte ich erreichen, weil natürlich, wenn ich sage, alle in Österreich, unter Anführungszeichen, wird mein TKP relativ niedrig sein, weil da kriege ich halt auch die Leute, die schnell klicken.
Ja.
Aber natürlich, umso zielgenauer oder umso genauer ich meine Zielgruppe definiere, desto teurer wird auch, werden diese 1000 Personen, die ich erreiche. Das heißt, wenn ich dir einfach nur sage, na, der TKP ist Summe X, sagt uns das eigentlich nichts.
Das sagt mir genau gar nichts und da wären wir auch wieder eigentlich am Anfang, weil wir eben das Thema hatten mit, wenn ich keine Brand-Positionierung habe, wenn ich keine Strategie habe, dann bringt mir auch Influencer-Marketing nichts, weil es ersetzt keine Strategie. Die Basis muss da sein, damit es das supporten kann. Und dann kann ich noch entscheiden, will ich Richtung Performance gehen oder Awareness und Image, aber es ersetzt es nicht komplett.
Wenn du auch so ein bisschen zurückdenkst an, wie Budgets früher zusammengesetzt wurden, ich finde, es gab halt früher Marketing-Budget, dann wurde das irgendwann runtergebrochen in Online- und Offline-Marketing-Budget, dann ist es irgendwann in Social-Media-Budget übergegangen und mittlerweile gibt es ja viele Unternehmen, die da schon sehr arg trennen mit quasi Paid, Organisch, Influencer, bla bla bla. Und wenn du jetzt auch an deine Zeit damals zurückdenkst oder wenn du heute ein Unternehmen beraten würdest, wie wichtig ist es, diese Budgets in einzelne Töpfe zu unterscheiden oder macht das erst ab irgendwie einem Budget von, keine Ahnung, 6-7-stellig Sinn oder mache ich das auch, wenn ich sage, ich habe 5.000 Euro Marketing-Budget?
Ich glaube, es macht so oder so Sinn. Sehe ich vielleicht aber auch so, weil ich ein bisschen ein Monk bin, was das angeht. Und ich hätte gerne halt eben, wenn man an Reportings nämlich denkt. Und wenn wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, okay, ich muss das Ganze auswerten, dann tue ich mir halt ein bisschen schwer, wenn ich keine Übersicht habe oder nicht vor, im Vorhinein festgelegt habe, X-Budget geht in, kommt aus dem oder geht in den Topf und X-Budget geht in den Topf, weil dann fehlt mir halt wirklich ein bisschen der Überblick, finde ich. Wenn man natürlich, also ich glaube, man muss es jetzt auch nicht zu krass runterbrechen, wenn wir jetzt wirklich von kleinen Budgets reden. Ich finde es jetzt nicht ganz falsch, wenn man Social Media und Influencer Marketing sehr nah beieinander denkt. Im besten Fall aber eigentlich auch paid, weil ich ein Fan davon bin, dass man einen roten Faden hat, einen durchgehenden und dass das alles ein bisschen sinkt. Aber ich sollte natürlich nicht mir einfach denken, okay, alles in einen Topf im Sinne von wurscht, ob wir jetzt da so viel machen oder da so viel machen. Also deswegen, ich bin schon ein Fan davon, es zu trennen, aber es sollte halt Hand in Hand gehen.
Also ich finde, gerade wenn ich ein Unternehmen bin, das irgendwie nicht viel, was auch immer, nicht viel ist auch für jeden was anderen, aber dann würde ich mich auch immer mehr auf Online fokussieren als auf klassische Werbung,
wenn
meine Zielgruppe zum Beispiel jung und online viel da ist oder wenn es wirklich um Verkaufen geht, ist es aus meiner Sicht immer sinnvoller, dahin mehr Budget zu verlagern, als quasi jetzt eine Plakatwerbung zu schalten.
Also ja, natürlich, wie ich's aufteile, das sollte, das sind wir wieder bei den Zielen.
Ja, das sind immer die Ziele. Immer,
ja, wirklich.
Aber gibt es eine Faustregel, wie ich Budget prozentuell aufteile?
Nein, das würde ich mich jetzt auch ehrlicherweise nicht trauen zu behaupten. Ich würde jetzt keine sowas wie so eine 70-30-Regel oder irgendwas machen. Eben, weil dann hängt es davon ab, was verkaufe ich und wo ist meine Zielgruppe. Und eben, was habe ich wirklich für ein Budget? Natürlich kann sich ein riesiges Unternehmen, kann sich TVCs leisten, die im sechsstelligen Bereich sind. Das kann halt ein KMU vielleicht nicht oder ein Einzelunternehmen.
Ich glaube, auch da muss man wieder an Zielgruppen denken, weil auch wenn wir jetzt an euch denken, ihr habt als A1 habt ganz, ganz viele Zielgruppen, aber das hat, also jedes Unternehmen hat mehr als eine Zielgruppe, aber und alle sind sowieso nie Zielgruppe, wenn ich das nochmal höre, wenn ich sage, wer ist eure Zielgruppe? Alle. War noch nie so und ist auch bei A1 nicht so. Aber auch gerade, wenn ich an kleinere Unternehmen denke, die haben sicher nicht so viele unterschiedliche Zielgruppen, wie ihr das beispielsweise habt, weil ihr einfach auch ein größeres, oder weil viele große Unternehmen viele Portfolios, viele Dienstleistungen, viele Produkte haben, spreche ich natürlich andere Leute an. Aber gibt es so Fehler, die du in der Vergangenheit auch sehr häufig bei der Budgetplanung gesehen hast, die immer wieder passieren?
Dass man nicht überlegt, dass es eben nicht nur das Honorar der Influencerin ist, sondern das rundherum halt dann eben auch. Und dass ich dann vielleicht auch nicht überlege, dass ich das Ganze noch mit Media selber unterstütze. Ich glaube, schwierig ist einfach auch dieses, wenn ich X-Budget habe und dann habe ich ein bisschen falsche Vorstellungen davon und schreibe die Person dann eben mit hunderttausenden FollowerInnen und bin dann überrascht, dass mein Budget dafür nicht ausreicht und versuche sie dann im schlimmsten Fall noch um X Euro zu drücken. Und dabei sage ich jetzt nicht, dass man nicht verhandeln darf, soll man ruhig, weil...
Ja, aber wenn die sagt, es kostet 5.000 Euro und du sagst, du hast 500, dann haben wir offensichtlich...
Genau. Und ich glaube, da braucht man einfach einen realistischen Blick darauf und... Man muss halt wirklich an mehr Kosten denken, als nur halt an das Honorar selbst. Auch Ressourcen nämlich, weil auch das sind Kosten. Auch wenn das jetzt nicht im Budget steckt, ich brauche trotzdem Ressourcen dafür.
Ressourcen finde ich ist eher ein wichtiges Thema, weil wir haben gerade gesagt, Agenturen können ganz oft Sinn machen, wenn ich im Unternehmen nicht das Know-how habe. Aber was ich ja trotzdem auch berechnen muss, ist, dass ich denen das ja nicht abgebe und überhaupt nicht mehr involviert bin. Also ich sage nicht, hey, macht ihr bitte mein Influencer-Marketing, ciao. Sondern ich bin ja trotzdem die Person, die Inhalte liefert für das Briefing, zum Produkt, bei der Auswahl vielleicht mithilft, vielleicht Freigabeprozesse mitmachen muss. Also da fällt ja auch ganz viel Zeit auch trotzdem noch aus dem Unternehmen auf dieses Projekt ab, auch wenn die Agentur die Hauptleistung
übernimmt. Absolut. Das sollte man eh auch bedenken, genauso eben auch wie im Social Media Marketing. Das muss ja jemand auf meiner Seite geben.
Oder Community Management.
Ja, ja, oder sowas in die Richtung. Beziehungsweise genauso wie eigentlich im besten Fall die alle Bescheid wissen, wenn da jetzt zum Beispiel eine Kooperation, also alle Bescheid wissen, wenn wir jetzt von einem kleineren Unternehmen sprechen oder irgendwas in die Richtung, dann macht es schon Sinn, dass zum Beispiel die Person, die Community Management macht, Bescheid weiß, dass da gerade eine Kooperation kommt.
Überhaupt online geht.
Ja, genau, überhaupt online geht, um dann darauf reagieren zu können.
Das heißt, wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, was Kosten überhaupt beeinflusst? Oder anders, wir fangen immer mit der Frage nach dem Ziel und der Zielgruppe an.
Ja.
Das ist auch hören wir nicht zum ersten Mal in diesem Podcast. Dann überlegen wir uns quasi, welche Aktivierung zahlt auf welches Ziel ein und verteile meine Budgets. Und im Influencer-Marketing haben wir quasi einerseits den Umfang, also welche Platzierungen sind das? Sind das Reels, sind das Stories, sind das Feedposts? Wird das auf dem Kanal der Influencerin, auf meinem Kanal oder auf beiden Kanälen ausgespielt? Sind da Nutzungsrechte inkludiert? Ist das paid? Ist das organisch? Ganz schön lange Liste.
Mhm.
Und das quasi sind alles Dinge, die meine Kosten beeinflussen, plus dann noch, was ich an Ressourcen aus meinem Unternehmen ja auch dafür aufwenden muss. Oder macht das alles die Agentur? Und selbst wenn ich eine Agentur habe, wie viel arbeiten die mir zu? Wie viel arbeite ich ihnen zu? Und wenn ich das überhaupt in-house mache, welche Ressourcen muss ich dafür abstellen? Und vielleicht auch, welches Wissen muss ich aufbauen? Weil vielleicht sage ich ja, ich möchte dieses Wissen im Unternehmen aufbauen, hab's noch nicht. Dann gibt es vielleicht ja. Workshops oder
genau,
Weiterbildungen.
Genau, ich wollte gerade sagen, auch das ist ja eine Variante. Man kann ja auch mit einer Agentur zusammenarbeiten und dann ganz offen und ehrlich darüber sprechen, dass das Ziel ist, dass das Inhouse ein bisschen mehr aufgebaut wird und dass das dann wahrscheinlich nach und nach ein bisschen mehr nach Inhouse wandert. Und auch das ist, also auch das sieht man, finde ich, immer öfters und finde ich sogar eine schöne Entwicklung, weil tatsächlich bin ich auch ein Fan davon, Sachen Inhouse zu haben, aber halt nur, wenn es möglich ist, wenn die Ressourcen da sind und es Sinn macht und nicht einfach nur, weil man jetzt der Social Media Managerin noch die x-te Aufgabe umhängt.
Weil die machen sie nebenbei.
Ja, ich wollte gerade sagen, die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann.
Vielleicht beantwortet das auch schon die nächste Frage, aber welche Aussage von EntscheidungsträgerInnen würdest du am liebsten nie wieder hören?
Können wir das nicht alles mit einem Produkt lösen?
Können wir?
Warte, ich kriege nichts gezahlt dafür heute. Spaß. Nein, aber ich glaube, also und auch Barter-Deals sind grundsätzlich, okay, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde dieses Verständnis zu haben, dass das etwas
wir kostet. Wir schenken denen ja ein Produkt.
Ja.
Und dann muss es quasi,
das ist, ja, das will ich
die soll sich drüber freuen.
Ja, oder noch schlimmer so, wir könnten das doch reposten, dann kriegt die auch Reichweite, das hilft der Person doch auch.
Mhm.
Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Ding ist, weil früher waren das echt Aussagen, die,
ja,
sehr oft,
das stimmt,
die man sehr oft gehört hat. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich habe das Gefühl oder die Hoffnung, dass langsam ein bisschen mehr Verständnis da ist,
es
dass das
weniger,
Arbeit ist. Aber
ich glaube zum Beispiel bei Co-Autor-Geschichten ist manchmal, verstehen viele Unternehmen nicht, warum das was kostet, weil quasi ich tue ihnen ja einen Gefallen und das mag bei einem riesigen Account stimmen manchmal, aber in vielen Fällen ist es trotzdem, wirbst du mit dem Gesicht und dem Namen der Person. Und eine letzte Frage, ganz, ganz pragmatisch. Was soll ein Unternehmen morgen anders machen als heute? Pragmatisch, aber deep.
Ja, wirklich. Influencer-Marketing nicht als Litfaßsäule sehen. Oder halt InfluencerInnen.
Like, ja. Mhm. Finde ich einen guten Schlusssatz. Und braucht das Erklärung?
Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Oder?
Also einfach nicht alles drauf. Eine Person ist nicht, es ist, du buchst eine Persönlichkeit und keine Werbefläche, kein Model, dem du sagst, was es sagen und tun und machen soll.
Ja, ich habe sehr viel mehr dabei. Ich habe die Beziehung dabei, die Community, ich habe Vertrauen im besten Fall dabei.
I like this. Damit beenden wir jetzt Folge 4. Danke, dass du da warst.
Dankeschön. War mir ein Volksfest.
Ich finde, das war eine total spannende Folge jetzt mit der Denise und auch heute habe ich natürlich meine Learnings für euch nochmal zusammengefasst. Die Denise sagt auch, das Ziel sollte immer im Vordergrund stehen, beziehungsweise jede Entscheidung oder die erste Entscheidung, wen ich wie einbuche und in welchem Umfang ich diese Person einbuche, sollte auf diesem Ziel basieren. Die Kosten ergeben sich aus dem Umfang, aus dem kreativen Aufwand, den Nutzungsrechten, paid und organisch. Aus ihrer Sicht machen Agenturen vor allem dann Sinn, wenn das Budget da ist, aber keine internen Ressourcen beziehungsweise kein Know-how, weil mit diesem Know-how kann man sich auch neue Netzwerke einkaufen. Und ihre Message an alle EntscheidungsträgerInnen: InfluencerInnen sind keine Litfaßsäule. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.